Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle so zahlreich da seid. Es freut mich und ich hoffe, dass ihr nicht nur da seid, sondern dass ihr auch heute von Gott gesegnet werdet. Ich hoffe, dass ihr gesegnet werdet. Amen. Okay, gut. Ihr wollt es auch. Okay. Ich hoffe auch, dass die, die den Livestream gucken gerade oder später das YouTube verfolgen, dass auch die gesegnet werden. Jetzt kannst du zu Hause Amen sagen. Wir machen heute eine kleine Tour weiter in der Predigtreihe, in der wir gerade sind. Wir sind gerade in der Seligpreisung, für die, die das noch nicht wissen. Es ist ein Teil der Bergpredigt. Halt's gerade nur bei mir, oder? Die Bergpredigt, das ist das längste Stück, wo wir Jesus gesprochenes Wort haben. Wir haben ihn für Kapitel 5, 6 und 7 in Matthäus, haben wir eine Rede von Jesus. Einfach, die anderen Sachen sind immer Geschichten von Jesus. Jesus machte dies, Jesus machte das. Aber wir haben einfach drei ganze Kapitel, wo Jesus spricht, wo Jesus Weisheit weitergibt. Wo Jesus sagt, lebt so. Und wir machen gerade eine Predigtreihe und das ist der erste Teil von der Bergpredigt, das sind die Seligpreisungen. Und da haben wir bis jetzt drei Stück gemacht. Einmal selig sind die geistlich Armen, die Trauernden und die Sanftmütigen. Und heute darf ich weitermachen mit selig, wer hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Das Thema heute. Und dafür möchte ich einen Bibelvers lesen aus Matthäus 5, Vers 6. Da steht: Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Amen. Ich finde es so einen schönen Vers, ich will den nochmal lesen, einfach. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Es ist nicht ein sie können vielleicht satt werden, sondern sie werden satt werden. Schön. Also, lasst uns kurz für den Morgen beten und dann machen wir weiter. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du wirklich diesen Gottesdienst heute segnest, dass du heute sprichst zu jedem Einzelnen. Du siehst, wie jeder Einzelne hergekommen ist. Du siehst in die Herzen hinein. Du siehst, was wir denken und fühlen. Und ich bitte dich, dass du wirklich heute wirklich sprichst, dass du durch mich durchsprichst, dass nicht ich irgendwelche Sachen, die ich vorbereitet habe, eins zu eins sage, sondern das, was du möchtest, sage, oh Herr, dass du wirklich freie Wortwahl hast, oh Herr. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen wirklich segnest, dass du heute an den Herzen arbeitest und jeden Einzelnen nur verändert hinausgehen lässt, dass niemand unverändert hinausgehen kann wieder. Amen. Amen. Gehen wir zu Punkt 1. Punkt 1 ist biblische Gerechtigkeit. Bevor wir das Ganze angucken, was es heißt, gesättigt zu werden, finde ich erstmal wichtig zu verstehen, was Gerechtigkeit ist im biblischen Sinne. Weil in der deutschen Sprache, man denkt sehr schnell an, das ist eine Rechtsnorm, also so, wenn ich jetzt was Ungerechtes tue in Deutschland, dann komme ich vor ein Gericht und je nachdem werde ich dann bestraft. So die Logik im Optimalfall. Jetzt ist das Ding: In der Bibel, wenn man anguckt, wenn Gott sagt, der gerechte Mensch, hat es meistens weniger mit einem Staat zu tun. Da hat es meistens weniger mit einem tatsächlichen Bestraftwerden oder sowas zu tun, sondern erst im Nachhinein. Sondern wir sehen, dass meistens geht es dann darum, der gerechte Mensch ist der, der die Beziehungen in dem vorhergesehenen Maß lebt. Der zum Beispiel jemand, der Gott im Einklang mit Gott lebt und wirklich das Ganze wirklich so, wie es gewollt ist von Gott, lebt, der ist gerecht. Und die Grundlage dafür, die ist der Bund. Ich nehme euch kurz mit auf eine kleine Reise. Geschichtlich, ganz am Anfang, hat Gott einen Bund gemacht. Und dieser Bund, hatte zwei Seiten. Die eine Seite war Gottes Seite. Und die andere Seite war logischerweise der Mensch. Und Gott hat gesagt, ich mache meinen Teil. Ich werde euch segnen, ich werde euch Treue und Verlässlichkeit geben. Ich rette euch und ich werde euch am Ende der Zeit Heil geben. Ich werde euch, obwohl ihr nicht gut seid, am Ende erlösen. Am Anfang war das ein bisschen limitierter, weil dann gab es die zweite Hälfte, dafür möchte er. Und das war dann der menschliche Part. Der menschliche Part, der war die Erfüllung der Gebote. Das heißt, Gott hat eine Liste mit Sachen gegeben, die er eigentlich als gut empfindet. Gott ist ein heiliger Gott. Und heilig heißt separat, heißt extra auf die Seite gelegt für jemand oder für etwas. Und Gott ist so heilig und gut, dass wir mit, wenn es auch nur eine Sünde ist, mit 10 Sünden, ist egal, wir können nicht vor ihm bestehen, wir können nicht als gut anerkannt werden. Und jetzt ist das Ding, die Aufgabe des Menschen in diesem ursprünglichen Bund oder in dem Bund ist zentral die Erfüllung der Gebote. Und wenn wir das ganz radikal sagen, würden wir sagen, das ist genau das zu tun, was Gott von dir möchte, zu jedem Zeitpunkt, immer und überall. Dafür möchte ich einen Bibelvers lesen und drei Bibelverse lesen. Matthäus 3, die Verse 13 bis 15. Und da sehen wir, was es heißt, auch wenn es, was Gehorsam heißt, was quasi der Willen Gottes tun heißt. Und da sehen wir ein Beispiel, ein gutes, das ist Jesus. Und dann möchte ich lesen aus Vers 13. Matthäus 3, Vers 13. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, von dir mich taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für dieses Mal geschehen, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Dann willigte er Johannes ein. Was dieser Vers sagt, oder die Verse sagen, da sehen wir Jesus, der ja der Sohn Gottes ist, der hingeht zu Johannes, dem Täufer, und sich taufen lässt, als wäre er ein, ich sag's mal, 0815-Mensch, der wie jeder von uns sich taufen lässt, wenn er glaubt, was ein Gehorsamkeitsschritt ist. Und im Endeffekt ist genau das der Wille Gottes tun, ein Teil davon. Und wir sehen, ich finde es ganz schönes Beispiel, weil klar gibt es hier noch deutlich mehr Beispiele für Gehorsam in der Bibel, aber ich finde es ein schönes Beispiel, weil Jesus ist Gott und dennoch tut er Gehorsamkeit darin pflegen, zu sagen, ich bin auch voll Mensch und deswegen lasse ich mich jetzt taufen. Und das ist nur ein Beispiel. Das Ding ist aber, wir haben im Alten Testament nicht ein Gebot, sondern ganz, ganz viele Gebote. 613, um genau zu sein. Und dann könnte man sagen, jetzt der menschliche Part von dem Ganzen ist, halte alle 613 Gebote. Jetzt ist aber das Ding, jetzt könnte man sagen, hey Raffi, das ist aber Gesetzlichkeit, was du predigst. Das ist richtig. Und zwar kommen wir jetzt ins Neue Testament. Paulus legt auf folgendes Gewicht. Paulus sagt, wer auf sich selber gestellt, der auf sich selber gestellte Mensch, der ist zum Scheitern verurteilt. Dafür möchte ich einen Bibelvers lesen, oder wieder erneut ein paar Bibelverse, aus Galater 3, die Verse 9 bis 13. Ich lese es jetzt nur vor, deshalb jetzt nicht auf der Tafel tatsächlich. Verse 9 bis 13, Galater 3. Galater 3, 9, 13. Da steht, daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit dem Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Die hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an das hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht bestehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube, hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Amen. Ich finde es eine wunderschöne Stelle. Galater 3, 9 bis 13. Immer wieder lesenswert. Und Paulus, das Resultat von Paulus ist, dass er sagt, du und ich, wir sind nicht gut genug. Es reicht nicht aus. Wir können diesen Bund nicht erfüllen. Aber er sagt hier, durch den Glauben können wir gerettet werden. Durch die Annahme des Todes Jesu und seiner Auferstehung können wir gerettet werden. Und wenn wir sie annehmen, sind wir gerettet bereits. Und das ist so wunderschön, weil das öffnet den Weg in diese Gerechtigkeit. Dann sind wir bei dieser biblischen Gerechtigkeit, wo wir wieder zurück zu dem Kontext kommen, eine Beziehung, so wie sie sein sollte. Beide Seiten halten ihren Teil der Beziehung ein. Und ich finde es einfach echt schön. Und Das Interessante hier ist, dass Gott wirklich zeigt, dass er sieht, er versteht uns, weil er versteht, dass wir nicht fähig sind. Er sieht es. Und dennoch gibt er uns diese extra Möglichkeit, diese Möglichkeit, wo wir sagen, ich bin nicht gut genug, ich nehme das Opfer Jesu an. Und Jesus ist unsere Gerechtigkeit und Jesus ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Er hat diesen Preis bezahlt, weil im Endeffekt ist es bei der Beziehung, und es ist genauso wie im Gesetzlichen, im Staat, für jedes Vergehen muss eine Strafe folgen. Und hier haben wir so schön gelesen, Jesus trug den Fluch, er bezahlte uns, er hat uns losgekauft von diesem Fluch. Wir gehören dem nicht mehr. Und es ist echt einfach eine wunderschöne Tatsache. Und mit dem gelten wir vor Gott als gerecht. Und das ist biblische Gerechtigkeit. Also, wenn man es kurz zusammenfasst, was biblische Gerechtigkeit ist, könnten wir sagen, biblische Gerechtigkeit ist eine Beziehung, so wie sie sein sollte, wenn beide Parteien ihre Rechte und Pflichten erfüllen. Und daher möchte ich sagen, du bist nicht gut genug. Und das Gute ist, das musst du nicht sein. Sondern du musst anerkennen, dass Jesus für uns alle genug ist. Du musst annehmen, dass Jesus für dich gestorben ist. Du musst annehmen, dass Jesus dein persönlicher Erlöser ist. Und im Endeffekt ist das die biblische Gerechtigkeit. Wenn du da hineingehst. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Weil wir sehen ja hier in unserem ursprünglichen Bibelvers, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt. Ich möchte jetzt zum Punkt 2 kommen, Hunger und Durst. Hunger und Durst haben. Ich finde es ein sehr schönes Bild, das Jesus hier wählt, weil hast du einmal Hunger oder hast du immer wieder Hunger? Man hat jeden Tag aufs Neue Hunger, oder? Wenn du jetzt einmal ganz groß isst, dann bist du nicht gesättigt. Dann sagst du nicht, ah, hab genug, nie wieder. Sondern du brauchst nochmal. Du isst jetzt, du hast jetzt Energie, aber vielleicht einen kurzen Nap, aber dann hast du Energie und am Morgen brauchst du es nochmal. Und übermorgen brauchst du es nochmal. Und genauso ist es geistlich auch. Wir brauchen immer und immer wieder geistliche Energie. Und jetzt ist die Sache, eigentlich müsste es ja offensichtlich sein, jeder möchte ein gerechtes Leben haben, oder? Jeder möchte ein schönes Leben haben. Jeder möchte, schön, hat sich an, biblisch korrekt. So. Jeder möchte ein gesegnetes Leben haben. Und dennoch sehen wir, dass diese Seligpreisungen meistens sehr spezifische Gruppen ansprechen. Meistens sind es die geistlich Armen, wir sehen hier geistlich Armen, wir sehen die Traurigen, die Sanftmütigen. Warum ist es eine nicht so große Gruppe? Haben nicht alle irgendwie Hunger und Durst danach? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Antwort nein ist. Denn ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen sich von dem Weltlichen ablenken lassen. Dass sie ihre Augen nicht auf das gerichtet haben, was zählt. Sie lassen sich, sag mal, von nicht-christlichen Sachen, von der Welt, lassen sich ablenken. Sie lassen sich von anderen Sachen den Appetit verderben, nach dem Sinn. Und sie kümmern sich eher ums Tag für Tag und vergessen täglich, das einzunehmen, was sie brauchen. Und das Ding ist, echter Hunger heißt, ich möchte mehr von Gott. Ich möchte mehr und mehr und mehr von Gott. Und es ist das Wunderschöne an dem Hunger ist, es ist das Einzige, was du, wenn du es isst, noch mehr willst von. Okay, Salzwasser auch, aber vergiss es mal. Das Ding ist, das Schöne ist, wenn du ins Wort Gottes gehst, wenn du anfängst und das Wort nimmst und die Bibel liest und zu Gott betest, mit ihm sprichst, jedes Mal, wenn du das machst, hast du mehr Lust drauf. Dein Hunger wächst, dein Durst wächst. Du hast ein größeres Verlangen. Und es ist ein selbstfütterndes Feuer. Es wird immer mehr und mehr und mehr. Und wir müssen quasi nur den Anfang tun. Und eigentlich hat Gott uns schon dahin gerufen, also eigentlich hat er den Anfang getan. Und es ist so wunderschön, weil im Endeffekt ist es nicht irgendwie, ist Gerechtigkeit nichts, was wir uns selber erarbeiten müssen, sondern es ist Empfang. Es ist einfach, wir öffnen uns für Gott und es kommt mehr und mehr und mehr hinein und wir werden ihm ähnlicher. Und dann sehen wir immer mehr und wir haben immer mehr diese Freude daran, ihn zu sehen, seinen Willen, sein Wort und sein Wesen. dass wir immer mehr verstehen, wer er ist. Und dafür möchte ich jetzt ein kleines Bild einblenden. Es ist ein Bild, das hängt auch da hinten, für die, die es nicht wissen. Und ich kann mich noch erinnern, eine der ersten Predigten in diesem Haus ging genau über dieses Bild, über die Krüge, die wir hier sehen. Da unten. Und zwar, die Quelle ist Jesus. Alle Quellen sind in dir. Können wir das sagen? Ich hoffe, das können wir sagen. Es fließt für alle genug. Es fließt für jeden Einzelnen von uns. Und genauso ist dieses, wir sehen hier, der Hunger und Durst. Wenn wir angucken, diese Krüge und vergleichen, die Krüge, die stehen und offen sind und das Wasser hineinfließt, genauso sollen wir sein. Täglich soll neues Wasser nachfließen und gerne überfließen. Weil Gott gießt nicht ein bis zum Rand und sagt, jetzt ist es okay. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo sagt, Gott tut übergießend ein, ausgießen. Gott tut dein Teller zu voll machen, tut dein Glas zu voll einschütten. So, dass es nicht nur dich segnet, dass es überfließt, sondern dass es auch andere segnet. Wenn wir angucken, zurückgehen zu Abraham, der den Bund mit Gott geschlossen hat, dann sehen wir, dass er nicht gesegnet wurde. Er wurde gesegnet, um auch anderen ein Segen zu sein. Das ist ein ganz großer Punkt. Weil der Krug hier, wenn unter dem zweiten Krug jemand stehen würde, dann würde es einfach nur weiterfließen. Und das ist das Wunderschöne. Aber dann ist das Problem, nicht alle werden voll. Und genauso ist es mit dem Hunger und Durst. Wir alle kommen in die Gemeinde, offensichtlich seid ihr hier oder guckt den Livestream. Aber heißt es, dass wir Hunger und Durst haben? Heißt es, dass du Hunger und Durst hast? Das musst du dich heute fragen. Das kann ich für dich nicht beantworten. Das kannst du für deinen Nachbarn nicht beantworten, das kannst du nur für dich beantworten. Die Frage ist, möchte ich mehr von Gott? Und das Schöne ist, je mehr du diese Antwort mit Ja beantwortest und mehr nach ihm suchst, desto mehr willst du ihn. Und das ist einfach so schön. Ich möchte hier kurz einen Vers lesen. Und das möchte ich, damit möchte ich zeigen, was es bedeutet. Ich möchte lesen Psalm 1, die Verse 2 und 3. Steht auch nicht auf der Tafel, wenn ich mich nicht täusche. Psalm 1, die Verse 2 und 3. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt ihm. Amen. Wir sehen hier, dass das ist eine schöne Querverweis Bibelstelle, da sehen wir, dass auch dieses glücklich zu preisen, dieses glücklich ist, wer ist. Und wir sehen da, dass glücklich ist derjenige, wenn wir der Bibel Glauben schenken, dass der, wo das Wort durchforstet, der, wo wirklich mehr vom Wort wissen möchte, wo Tag und Nacht drüber nachdenkt, darin liest, der ist gesegnet, der ist glücklich. Der ist genau an der Stelle, ich würde sagen, wir sehen hier, dass die Person gerecht lebt. Das ist die Person, die genau das erlebt, die diesen Hunger Tag und Nacht, die hat nicht mal Zeit, bis zum nächsten Tag zu warten. Die möchte es schon am Abend wissen, die möchte schon da reingucken. Und genau das möchte ich für jeden Einzelnen von uns, dass wir wirklich einen Hunger haben, der, wenn wir gerade aus dem Gottesdienst rausgehen, haben wir eigentlich schon wieder Lust zurückzugehen. Dass wenn wir gerade die Bibellese beenden, dass wir eigentlich schon wieder Lust haben, ich will jetzt nicht arbeiten gehen, ich will weiterlesen. So, nicht wegen Arbeiten, sondern wegen dem Lesen, ja, um das klarzustellen. So dass wir wirklich diesen Hunger haben, diesen Durst haben nach mehr von Gott. Dass wir wirklich eine Gemeinde sind, die brennt für Gott. Weil es gibt genug Gemeinden, die voll sind. Aber wir haben nicht einen Mangel von vollen Gemeinden, wir haben Mangel von brennenden Gemeinden. Gemeinden, die wirklich einen Hunger und Durst im Alltag haben. Und deswegen lasst uns wirklich wie diese Bäume an der Quelle gepflanzt sein. So wie diese Krüge im Fluss stehen. Sodass du nicht leer ausgehst, sondern täglich das abholen, was du brauchst. Amen. Ja. Und um das kurz zusammenzufassen, du musst Gott nicht alleine finden. Du musst deinen Hunger nicht alleine stillen, sondern Gott gibt dir mehr Hunger. Du musst nur regelmäßig zu Gott kommen, Hunger haben und gerecht leben, ist nicht ein Eigenverdienst. Denn du verdienst dir nicht, oh, ich bin der Mensch, der am krassesten brennt für Jesus. Ich bin nicht der Mensch, der am meisten Hunger hat und der nicht satt zu kriegen ist für Gott. Das verdienst du dir nicht selber, das erarbeitest du dir nicht. Sondern jedes Mal, wenn du zu Gott kommst, wie ein Kind zum Vater kommt und sagt, ich brauche das oder das, so kommst du zum Vater und sagst, ich möchte das oder das. Und wer hat das noch nicht erlebt? Wenn man eine Sache hat, man hat eine Frage oder ein Anliegen und man geht hin zur Bibel und man liest, plötzlich hat man eine Antwort, man hat zwei neue Fragen und dann hat man noch mehr zum Lesen. Und es ist ein Kreislauf und man ist drin gefangen. Positiv gefangen, nicht negativ. Und man ist erfüllt von dem Ganzen und man möchte mehr und mehr davon. Und das möchte ich, dass du das erlebst, dass wenn du heute Nachmittag, heute Abend nach Hause gehst, dass du genau dasselbe machst, dass du genau das erlebst, dass du zu Hause wirklich anfängst oder verstärkst, Bibel liest, betest, mit Gott sprichst, dich austauscht und mehr von diesem Hunger erfüllt wirst, dass du nicht satt zu kriegen bist geistlich, dass du mehr und mehr wirklich genau das erlebst, dass du wirklich weißt, was diese Bibelstelle sagt, dass du dieses gerechte Leben wirklich leben kannst. Ich möchte zu Punkt 3 kommen. Sie werden satt und voll. Die Bibelstelle, die sagt ursprünglich, glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt. Was heißt es, satt zu werden an Gerechtigkeit? Das ist eine gute Frage, finde ich. Wenn wir zurück zu den Krügen gehen, heißt es genau das. Wenn es voll ist, dann ist ein Krug satt oder ein Mensch satt. Wenn du wirklich erfüllt bist von etwas, dann hast du genug. Wenn du was isst und dein Magen komplett voll ist, dann bist du gesättigt. So die Logik. Das heißt, wenn du von Gott komplett erfüllt bist, dann bist du gesättigt mit der Gerechtigkeit. Und wir haben eine andere Bibelstelle, da steht drin, wovon das Herz voll ist, dann geht der Mund über. Das heißt, im Endeffekt, das ist ein ganz schöner Test irgendwo, wo wir sagen können, kann mich jemand kennen, ohne dass er weiß, dass ich Jesus kenne? Kann mich jemand wirklich gut kennen? Wenn die Antwort ja sein kann, ist es eventuell kritisch, weil wenn dein Herz wirklich voll ist, es muss raus, es muss. Das sieht man bei zwei verliebten Menschen, die irgendwo wie so zwei kleine Turteltauben irgendwo rumlaufen, durchgehen. Die können gar nicht lange miteinander reden, ohne dass sie den anderen erwähnen. Es sprudelt einfach aus ihnen heraus. Die möchten mit der Zeit verbringen. Die möchten, und das kann man auch mit dem Hunger vergleichen, das Verlangen, je mehr Zeit die miteinander verbringen, dann sagen die nicht, oh, ich habe die jetzt gesehen für die Woche, Montag, die Rest der Woche muss ich nicht sehen. Das denken die nicht. Sondern die denken, ich habe sie Montag gesehen, ich kann sie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Die denken so. Und so genauso soll es geistlich auch sein, dass wir wirklich sagen, Montag, ich habe jetzt eine richtig gute Bibelzeit gehabt, ich habe richtig gut gebetet. Ist es genug für die Woche? Wenn du hungrig bist, nein. Wenn du wirklich hungrig und durstig bist, dann möchtest du morgen mehr. Eigentlich möchtest du heute schon mehr, aber jeder Tag für sich, ja? Und das möchte ich, dass du das wirklich erlebst. Und gerecht leben heißt dann im Endeffekt genau in der Beziehung mit Gott zu sein, für die du geschaffen wurdest. Weil wenn wir zur Schöpfung hingehen, wofür wurden wir Menschen geschaffen? Im Endeffekt für die Gemeinschaft mit Gott. Und genau das ist das Soll. Genau das ist, wo wir sein sollen. Im Endeffekt, gerecht leben heißt, die Beziehung so zu leben, wie sie gedacht war. Und dann wäre es in Gemeinschaft mit Gott. Dein Alltag muss davon bestimmt sein. Wenn dein Alltag nicht irgendwie von Gott bestimmt ist, von deiner Beziehung zu Gott, dann solltest du dich darum möglichst zügig kümmern. Weil heute ist dann der Tag, das zu ändern. Ich würde es nicht weiter aufschieben. Und ich möchte jetzt noch einen kurzen Punkt sagen, und zwar, das Ganze hat Folgen. Gerecht leben heißt, du willst mehr und mehr und mehr von Gott. Aber was das heißt, du bist mehr und mehr gefüllt von Gott. Das heißt, du wirst immer mehr wie Jesus. Du wirst immer mehr wie er. Du wirst plötzlich anfangen, dein Handeln zu ändern. Und im Endeffekt wirst du immer und immer mehr das Ebenbild Jesu. Aber im Endeffekt kannst du nicht sagen, ich habe mich dahin verändert. Sondern das, was in dich hineinfließt, Tag für Tag für Tag, das ist das, was dich verändert. Und dann gibt es halt viele, die sagen halt, ach, Glaube, der rettet mich, ich muss nichts machen. Ich möchte euch jetzt eine Bibelstelle, das ist eine längere Bibelstelle, lesen. Und zwar aus Jakobus 2, die Verse 14 bis 23. Es sind 9 Verse, aber es sind 9 gute Verse. Jakobus 2, 14 bis 23. 14. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zu essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt es ihnen? Und genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann mir dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Amen. Ich finde es wunderschön. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Wenn wir angucken, sie werden satt und voll. Sie werden von der Gerechtigkeit gesättigt. Heißt es, der Glaube wird komplett. Wir werden komplett in den Zustand zurückkommen, für den wir geschaffen wurden. Und in dem Kontext heißt es, wir tun unseren Teil mit dem Bestmöglichsten von uns und Gott unterstützt uns dabei. Weil Gott wusste von Anfang an, dass wir nicht Gott sind. Wir sind nicht perfekt. Wir machen Fehler. Und der Text, glaube ich, sagt nicht, sei perfekt. Aber er sagt, du musst Gott ähnlicher werden. Und im Endeffekt wirst du dann immer, immer, immer ähnlicher. Du wirst immer besser und du wirst gerecht gesprochen. Und jetzt möchte ich nochmal kurz eine Zusammenfassung machen. Wir haben angeschaut, dass du und ich nicht genug sind. Wir werden auch nie genug sein können. Und es ist gut, weil wir wissen, Gott ist genug. Jesus war genug. Jesus ist genug und er wird immer genug sein. Er ist gestorben für dich und mich. Und du hast heute die Möglichkeit, je nachdem, wo du stehst, du hast die Möglichkeit, wenn du sagst, ich probiere es noch auf mich selber, ich bin derzeit noch unter dem Fluch, dann kannst du heute sagen, Herr, ich möchte wirklich aus diesem Fluch auch freigekauft werden. Ich möchte dieses Opfer am Kreuz annehmen. Du kannst, wenn du sagst, ich habe das Opfer schon angenommen, aber ich habe diesen Hunger noch nicht, dann kannst du Gott nach mehr Hunger fragen. Dann kannst du ihn suchen. Du kannst heute im Gebet ihn suchen und ihn wirklich suchen, wer er ist, was er will von dir. Und er wird mehr und mehr wird er dir geben. Er wird dieses Verlangen in dich hineinlegen. Und wenn du schon den Hunger hattest, aber ich sag mal, vielleicht ein bisschen müde geworden bist, weniger hungrig, dich ein bisschen gesättigt fühlst, dann bitte heute ganz neu für Hunger, dass du ganz neu wirklich wieder zurück zu diesem ich brenne für Jesus zurückkommst, dass du, so wie Paulus sagt, zurück zur ersten Liebe kommst. Ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten und ich möchte, dass die Gemeinde jetzt aufsteht und dass wir jetzt eine Zeit des Gebets und danach auch des Lobpreises haben, dass wir jeder Einzelne, wo er ist, dass du dich jetzt Gott öffnest, dass du ihm wirklich dein Herz ausschüttest, dass du ihn genau darum bittest. Und wenn du ein Anliegen hast, kannst du gerne nach vorne kommen, wenn du für dich beten lassen möchtest. Die Ältesten werden nach vorne sein. Aber wenn nicht, du kannst auch an deinem Platz bleiben. Du kannst dort, wo du bist, die Entscheidung treffen. Und ich bitte dich darum, triff heute eine Entscheidung. Heute ist vielleicht der letzte Tag. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Benutze heute, um wirklich mit Gott den nächsten Schritt zu machen. Zu sagen, Herr, ich möchte deinen Opfertod annehmen. Herr, ich möchte unter deinem Schutz stehen. Ich möchte, dass du wirklich in mir diesen Hunger einpflanzt, dass ich Tag für Tag brenne für dich, dass ich nicht satt zu kriegen bin. Und, oder Herr, ich möchte, dass du mich neu belebst. Egal, ob du seit einem Tag glaubst, du seit 30 Jahren, du brauchst diesen Hunger. Du hast nie genug. Du wirst nie von Gott genug haben. Du kannst gar nicht genug haben. Und deswegen möchte ich, dass jeder Einzelne von uns wirklich jetzt tief ins Gebet geht und wir wirklich Gott bitten darum, dass er uns ganz neu hinzieht zu ihm und diesen Hunger und diesen Durst in uns hineinlegt.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.